Schön, dass ihr da seid. Schön auch ihr zu Hause, die ihr zugeschaltet habt, um mit uns gemeinsam in das Wort Gottes hineinzuschauen. Vorher habe ich aber noch Grüße, hätte ihr auch am Anfang schon weitergeben können. Grüße aus der Gemeinde Bockum-Höfel. Übrigens ist mein Kollege Rudi heute dort. Im Rahmen des Reisedienstes hält er die Predigt heute Morgen dort in der Gemeinde Bockum-Höfel. Heute beenden wir unsere Predigtreihe Briefe aus der Ewigkeit mit dem siebten und letzten Sendschreiben, nämlich das an die Gemeinde Laodicea. Als ich vor fast 40 Jahren mein Leben Jesus anvertraute und mich taufen ließ, wurde ein Lied recht oft in den damaligen Hauskreisen gesungen und ich habe das auch mitgeschmettert. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Niemals zurück, niemals zurück. Und ich habe dieses Lied jedes Mal aus Überzeugung mitgesungen. Aber im Alltag habe ich mich schon hier und da gefragt, kommt denn mein Glaubensalltag diesem Anspruch hinterher? Ich bin entschieden zu folgen Jesus, niemals zurück. Ich glaube, die meisten, die heute Morgen hier sind, kennen das Lied vielleicht oder haben eben zum Beispiel durch die Taufe auch diese Aussage zumindest ausgedrückt. Ich bin ein Kind Gottes. Ich folge Jesus nach. Niemals zurück in dieses Leben, was ich hinter mir gelassen habe, aus dem Jesus mich befreit und errettet hat. Denn diese Überzeugung und Entschiedenheit, die sind hier Angriffen ausgesetzt. Und ich glaube, das wissen wir alle. Was wir beim Volk Israel eben gehört haben, ist ja auch heute vorstellbar. Ein Hinken auf beiden Seiten, ein Hin- und Herschwanken. Auf der einen Seite ja, zum Gottesdienst gehen, klar bin ich Christ, aber im Alltag doch plötzlich anderen Göttern meine Aufmerksamkeit, meine Zeit, mein Herz widmen. Und ich glaube, so ist es ganz hilfreich, wenn wir uns immer mal wieder von Jesus neu herausfordern lassen, unsere Überzeugung, dass er wirklich allein Herr ist, zu überprüfen und uns von ihm neu zu dieser Entschiedenheit rufen zu lassen. Und so ist dieses Sendschreiben heute relativ knapp überschrieben. Liebe Gemeinde, entscheide dich. Wobei ich möchte eine Klammerbemerkung hinzufügen, die jetzt hier nicht steht. Entscheide dich zu einem Leben in der Gnade. Ich würde mal sagen, dass wenn ihr den Text gelesen habt und kennt, und wir werden ihn gleich anschauen, dass ihr vielleicht auf den ersten Blick dann nicht allzu viel von Gnade erkennen werdet. Ich behaupte, dass dieses letzte Sendschreiben durchzogen ist von Gnade Gottes. Und kommen wir noch einmal kurz zurück zu dem Lied. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Niemals zurück, niemals zurück. Das kann ganz schön anstrengend sein. Wenn es nämlich aus einer Gesetzlichkeit heraus gelebt wird. Aber das ist überhaupt gar nicht das, was das Lied sagen will. Nun gut, jetzt den Liedschreiber oder die Liedschreiberin habe ich jetzt nicht gefragt, was ihre Intention war. Aber ich würde mal vermuten, dass es doch darum geht, die Gnade Gottes, die wir bei unserer Bekehrung erlebt und vielleicht noch nicht im vollsten Sinne des Wortes erfasst haben, das ist zumindest bei mir erst viel später gekommen, aber dass wir in dieser Gnade Gottes leben wollen und nicht mehr in ein Leben der Gottlosigkeit, aber eben auch nicht mehr in ein Leben der Gesetzlichkeit zurück wollen. Also versteht mich an dieser Stelle richtig. Ich bin entschieden zu folgen Jesus, niemals zurück. Aber das immer mit dem Blick auf die Gnade Gottes, von der wir jeden Tag aufs Neue abhängig sind. Genauso wie die Geschwister damals in Laodicea. Lasst uns den Text einmal lesen aus Offenbarung 3. Wer seine Bibel dabei hat, kann gerne mit aufschlagen. Die Verse 14 bis 22. Und dem Engel der Versammlung in Laodicea schreibe, dieses sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du doch kalt oder warm wärest. So, weil du lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und bedarf nichts, und du nicht weißt, dass du der Elende und Jämmerliche und arm und blind und nackt bist, rate ich dir, Gold von mir zu kaufen, geläutert im Feuer, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird, und Augensalbe, um deine Augen zu salben, damit du sehen kannst. Ich überführe und züchtige, so viele ich liebe. Sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und das Abendbrot mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater gesetzt habe auf seinen Thron. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Soweit bis hierhin Gottes Wort. Möge Gott uns die Augen öffnen für die Wunder an seinem Gesetz. Schauen wir nochmal kurz auf die Karte. Ich weiß nicht, ob ihr es von da sehen könnt. Die Sendschreibenroute ist ja praktisch eine Art Halbkreis. Also die einzelne Reihenfolge folgt eben ganz natürlicherweise der Route, auf der die Städte liegen. Und Laodicea ist eben dann praktisch die südlichste und auch am weitesten im Osten liegende Gemeinde. Der Name bedeutet Volksurteil. Laodicea war die Hauptstadt Phrygiens in Kleinasien, in der heutigen Westtürkei, und lag am Fluss Lykos. In der Nähe lagen die beiden Orte Hierapolis und Kolossae, circa 160 Kilometer östlich von Ephesus lag diese Stadt. Laodicea wurde durch Antiochus II. Gegründet und nach seiner Gattin Laodike benannt. Der Handel spielte eine wesentliche und entscheidende Rolle in Laodicea. Kein Wunder, lag die Stadt doch an einer Kreuzung von Handelsstraßen, die Mesopotamien über Kleinasien zur Ägäis verbanden. Und die Stadt war bekannt durch die Wollindustrie, das Bankenwesen und durch eine medizinische Hochschule. Die phrygischen Pulver, die dort hergestellt wurden, waren ebenso berühmt wie die in zylinderförmige Stäbchen gepresste Augensalbe. Die dortige Gemeinde könnte eventuell von Paulus gegründet worden sein, von Ephesus aus. Auf jeden Fall ist es ganz interessant, wenn wir mal in den Kolosserbrief hineinschauen. Am Schluss, Kapitel 4, die Verse 15 und 16. Da schreibt er an die Kolosser: Grüßt die Brüder in Laodicea und Nympha und die Gemeinde in ihrem Haus. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so veranlasst, dass er auch in der Gemeinde der Laodicea gelesen wird und dass auch ihr den aus Laodicea lest. Da war also eine enge Verbundenheit. Den Brief, den wahrscheinlich auch Paulus an Laodicea geschrieben hat, ist uns nicht enthalten. Steht zumindest nicht im biblischen Kanon drin, aber hier merken wir eben die Nähe der beiden Städte und eben auch eine Verbundenheit der Geschwister aus diesen beiden Gemeinden. Steigen wir ein in den Text. Zunächst begegnet uns der treue Zeuge. Jesus hat ja in jedem dieser sieben Sendschreiben eine besondere Selbstdarstellung, wie er sich der Gemeinde vorstellt. Und all die Dinge, die er da über sich präsentiert, finden wir ja auch in Kapitel 1. Hier beginnt er mit, das sagt der, der das Amen ist. Nun, wir kennen das Wort Amen als Gebetsschluss. Eine Beteuerungsformel für die Wahrhaftigkeit des Gesagten. Es kann bedeuten, so sei es. Jesus benutzt in den Evangelien zu Beginn wichtiger Worte oft die Formel wahrlich, 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 ich sage euch. Wenn er hier sagt, es spricht zu euch der, der das Amen ist, dann will er damit zum Ausdruck bringen, ich bin der, dessen Worte sich erfüllen werden. Paulus schreibt an anderer Stelle, dass Jesus die Erfüllung aller Zusagen Gottes ist. Ja, wir müssen erweitern, aber eben auch der Gerichtsworte, nicht nur der Verheißungen, sondern auch der Gerichtsworte Gottes. Jesus ist die Einheit von Sagen und Sein, von Reden und Handeln. Bei der Gemeinde jedoch klaffen Sein und Schein weit auseinander, ähnlich wie bei der Gemeinde in Sardes, die wir uns ja schon angeschaut haben. Dann sagt er als zweites von sich, ich bin der treue und wahrhaftige Zeuge. Im Gegensatz zu den Empfängern ist der Absender Jesus treu und wahrhaftig. Das, was er sagt, ist zuverlässig und daher extrem wichtig wahrzunehmen, zu hören und diese Botschaft auch entsprechend zu verarbeiten. Und gerade die Gemeinde in Laodicea brauchte in ihrer fatalen Selbstüberschätzung diese Wahrheit über sich selbst. Und wie gut ist es, dass Jesus, unser Herr, nicht zurückhält mit der Wahrheit über uns, seiner Gemeinde. Das ist manchmal schonungslos, so kommt es uns vor, knallhart, aber immer aus dem Motiv der Liebe heraus. Gerade sie brauchen die Wahrheit ihres Herrn über sich selbst, über den Herrn, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Auch da ein Text aus dem Kolosserbrief, Kapitel 2, 1 bis 3, wo es durchaus möglich ist, dass eben, oder nicht nur möglich ist, der Brief sollte ja in Laodicea gelesen werden, dass eben die Laodicea damit auch etwas hätten anfangen können. Denn ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch, und die in Laodicea und alle, die mein leibliches Angesicht nicht gesehen haben, damit ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, das ist Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Diese Art von Schätze hat die Gemeinde in Laodicea so dringend nötig. Und dann ein weiteres, er stellt sich noch als Anfang oder Ursprung der Schöpfung Gottes vor. Er selbst betont damit, ich bin der Schöpfer. Aber zugleich impliziert das auch eine Hoffnungsbotschaft. Er ist auch der Anfang jeder Neuschöpfung. Da kommen wir später noch drauf. Ein zweiter Gedanke aus unserem Text, die Verse 15 bis 17. Ich habe sie mal mit ungenießbarem Zustand überschrieben. In der Nähe von Laodicea bei Hierapolis gab es heiße Quellen. Und von dort kam durch ein Aquädukt, wurde Wasser nach Laodicea geleitet. Das Problem von Laodicea war nämlich, sie hatten, man könnte sagen, fast alles. Bankenwesen, eine enorm florierende Woll- und Tuchindustrie. Auf medizinischem Standard waren sie weit oben, aber sie hatten ein Trinkwasserproblem. Und so versuchten sie eben, von einem anderen Ort Wasser zu bekommen. Das Problem war nur, dieses Wasser kam lauwarm und ekelerregend nach Laodicea an. Man konnte es einfach nicht trinken. Es war ungenießbar und führte bei Genuss zu Übelkeit und Erbrechen. Und auch das Wasser von dem eigenen Fluss, den man hatte, man lag ja an einem Gewässer, an dem Fluss Lykos, das war damals wie heute, so schreiben es Kommentatoren, trübe vom weißen Schlamm und ekelhaft sowie ungenießbar. Im übertragenen Sinn lag hier ihr eigentliches Problem, das Problem der Gemeinde. Jesus nennt es ganz drastisch beim Namen, nämlich Lauheit im Gewand oberflächlicher Selbstgefälligkeit. Du bist weder warm noch kalt. Das Wort warm könnte man auch mit heiß übersetzen. Du bist keins von beiden. Ach, wärst du doch eins davon. Dann wüsste man, wo man dran ist. Dieser Zustand macht sie ungenießbar, auch für ihren Herrn. Nun, Lauheit kann ganz verschiedene Ursachen und auch Auswirkungen haben, sich auch unterschiedlich darstellen. Ich habe mal versucht, einige zu formulieren. Ein Leben der Anpassung kann zu solch einem lauen Zustand führen. Eine Anpassung, um einfach anerkannt zu sein, da, wo man sich aufhält, in dem Kontext, in dem man lebt. Wie wir in den letzten Predigten schon gehört haben, eine große Gefahr für Gemeinden, nach äußerer weltlicher Anerkennung zu streben und sich überall beliebt zu machen. Oder ein Leben der Gleichgültigkeit. Alles ist aber dann auch gleichgültig. Und das kann nicht gut sein. Zu der falschen Toleranz hat Rudi in seinen Predigten ja auch schon aufmerksam gemacht. Ein Leben des Individualismus. Man lebt also sein eigenes Leben. Man baut sich seine eigene Religion nach seinem Gutdünken zurecht. Und eben auch, wie wir das auch im alttestamentlichen Text bei Elia gehört haben, ein auf beiden Seiten hinken. Keine klare Haltung, keine klaren Positionen in Lehraussagen, ob das theologisch oder ethische Fragestellungen sind und entsprechend auch nicht in dem Leben, was daraus folgt. Das alles zeugt letztendlich von einer fehlenden beziehungsweise einer mangelnden Beziehung zu ihrem Herrn. Aus dessen Leben sich doch unser Leben speisen sollte. Unsere Kraft, unsere Weisheit, unsere Liebe zum Dienst für andere und vieles mehr. Man lebt dabei allerdings so, als ob alles in bester Ordnung sei. Und es mag tatsächlich nach außen auch alles einen recht guten Eindruck machen, ähnlich auch wie zum Beispiel bei Sardes, lebendige Gemeinde, so schien es, aber Jesus sagt, du bist tot. Lauheit macht unbrauchbar für das Reich Gottes. Das macht Jesus, glaube ich, hier sehr deutlich. Und man könnte fast den Eindruck haben, dass Lauheit hier von Jesus sogar schlimmer als Unglaube bezeichnet wird. Ach, wärst du doch eins von den beiden Extremen, sage ich jetzt mal, heiß oder kalt. Aber du bist keins davon. Interessant ist zudem, dass wir hier in unserem Text, in unserem letzten Sendschreiben, nichts von Verfolgung lesen, auch nichts von Verführung. Kein Wunder. Der Teufel kann diese Menschen getrost in Ruhe lassen, in ihrer Selbstzufriedenheit, in ihrer Selbstgefälligkeit, in ihrer Selbstgerechtigkeit. Sie richten für ihn keinen Schaden an. Aber Jesus kann sie so nicht ertragen. Und er sagt, ich bin im Begriff, dich auszuspeien. Was für ein scharfes und ernstes Gerichtswort in einem Text, wo ich doch am Anfang gesagt habe, die Gnade zieht hier einen roten Faden durch. Ich glaube, das Entscheidende an dieser Stelle ist, das habt ihr ja schon gehört, dass auch dieser Gemeinde, denen das angedroht wird, ich werde dich aus meinem Mund ausspeien, bietet er immer noch die Möglichkeit zur Buße und Umkehr an. Lauheit, liebe Geschwister, macht blind für die Realität. Das sehen wir hier im Text sehr deutlich. Schaut noch mal rein, wie die Selbstwahrnehmung der Laodicea ist. Ich bin reich und reich geworden und brauche nichts. Materiell mag das sogar die Wahrheit gewesen sein. Gemeindeglieder mögen sogar im Bankgewerbe angestellt gewesen sein oder im medizinischen Bereich tätig und wahrscheinlich sehr wohlhabend. Interessant ist in dem Zusammenhang, so nach dem Motto, ich brauche nichts, Laodicea wie auch Nachbarorte sind durch ein verheerendes Erdbeben sehr zerstört worden. Während die anderen Ortschaften und Städte die Hilfe Roms in Anspruch nahmen zum Wiederaufbau, hat Laodicea das abgelehnt. So nach dem Motto, wir schaffen das aus eigener Kraft und sie haben das geschafft. Mit eigenen finanziellen und materiellen Mitteln haben sie ihre Stadt wieder aufgebaut. Da macht dieser Gedanke schon Sinn, diese Aussage, ne? Ich bin reich und reich geworden und brauche nichts. Ich habe alles, ich kann alles. Wo bleibt da die Gnade? Wenn ich nichts brauche und alles habe, dann brauche ich auch keine Gnade. Und solche Menschen, die so leben und denken, die können recht gnadenlos sein, auch mit anderen. Sie können sehr ungenießbar sein. Ich weiß nicht, ob ihr solchen Menschen schon mal über den Weg gelaufen seid. Ich kann alles, ich habe alles, ich brauche nichts. Es ist nicht einfach, mit solchen Menschen auszukommen. Welch eine Zufriedenheit, Selbstzufriedenheit, die aber eben auch jegliche Gnade außer Acht lässt, ja sie noch nicht mal zu benötigen scheint. Aber die Wahrheit ist doch, in allem sind und bleiben wir abhängig von der Gnade unseres Herrn. Zum Zeitpunkt, an dem Tag, wo wir das Evangelium verstanden haben, das Kreuz verstanden haben und gerettet wurden durch unseren Glauben an Christus und jeden einzelnen Tag danach. Wir brauchen die Gnade unseres Herrn. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Aus diesem Grund, weil ich die Gnade benötige, weil ich nicht wieder zurückfallen möchte in Gesetzlichkeit oder eben in Gottlosigkeit, wo eben er und sein Wille null Rolle in meinem Leben gespielt hat. Dahin möchte ich nicht mehr zurück. Jesus deckt ihren Zustand auf und auch das ist ein Akt der Gnade. Er hält ihnen den Spiegel vor. Er sagt nicht so nach dem Motto, euch ist sowieso nicht zu helfen. wenn ihr sagt, ich habe alles und brauche nichts, tschüss. Nein, er deckt ihren Zustand auf, nämlich in Wirklichkeit, was sind sie? Elend, jämmerlich, erbärmlich, eigentlich bemitleidenswert. Arm, übrigens an dieser Stelle ist auch das zweite Wort, das zweite griechische Wort gemeint, was bettelarm meint. Und bezieht sich hier wahrscheinlich, oder nicht nur wahrscheinlich, eher auf das geistliche Leben mit den entsprechenden Segnungen, die sie einfach außer Acht gelassen haben. Blind für Gott, für sein Wirken, sein Reich, für seine Gaben, die er ihnen ja auch geschenkt hat. Bloß, total nackt, aufgedeckt, auch in Bezug auf Gottes Gerechtigkeit. Kein schönes Bild, wie Jesus sie hier darstellt, wie er ihnen den Spiegel vorhält. Wie sieht Jesus uns? Wie würde er uns als Gemeinde beschreiben? Wie würde er dich als seine Nachfolger, seine Nachfolgerin beschreiben? Vielleicht mal eine kleine Aufgabe für heute Nachmittag, sich mal hinzusetzen und mal ins Gespräch zu gehen mit deinem Herrn. Erkennen wir noch unsere Bedürftigkeit? Das heißt in der Bergpredigt, selig sind die geistlich Armen, nicht die geistlich Reichen. Die geistlich Armen, denn ihrer ist das Himmelreich. Da, wo Menschen ihre Bedürftigkeit erkennen, und das ist nicht nur vor der Bekehrung so, sondern auch im Leben danach, nur da sind sie offen und bereit, die Gnade Gottes immer wieder neu entgegenzunehmen und darin zu leben. Unverdientes Geschenk. Jesus will und kann auch diesen Geschwistern, dieser Gemeinde und sicherlich auch uns helfen, wenn sie sich helfen lassen wollen. Denn es kommt noch ein letzter Punkt. Ein gnädiges Angebot, was eigentlich aus mehreren Angeboten besteht. Die Verse 18 bis 22. Was bietet er ihnen an? Er unterbreitet ihnen Angebote wie ein Händler seinem Kunden, aber verbunden mit einem göttlichen Rat. Ich rate dir, sagt er, weil du diese Selbsteinschätzung über dich hast, weil du so selbstgefällig bist, rate ich dir, dir mal folgendes Angebot anzuhören und dir Gedanken zu machen. Im Feuer geläutertes Gold. Weshalb? Damit sie reich werden. Sie, die sagen, ich bin reich und bin reich geworden und habe alles und brauche nichts. Von Jesus sollen sie geläutertes Gold kaufen. Wofür könnte das Feuer denn stehen? Für Leiden, die da in Beziehung gesetzt werden? Für Leidensbereitschaft? Vielleicht für die Bereitschaft, Dinge aufzugeben, für das, was Jesus ihnen zu bieten hat. Also das, was sie in ihrer Selbstgefälligkeit so prahlerisch vor sich hertragen, zu erkennen, was für ein Abfall das ist im Vergleich zu dem, was Jesus ihnen schon längst geschenkt hat und ihnen neu anbieten möchte. Seinen Schätzen sollten sie sich neu zuwenden. Und dann, hier merkt man, wie eine gute Portion Ironie in diesem Text drinsteckt. Weiße Kleider, damit sie sich bedecken können, sie sind ja bloßgestellt. In einer Stadt, wo die Tuch- und Wollindustrie ein hohes Level besaß. Denen muss gesagt werden, ich rate dir, von mir weiße Kleider zu kaufen, damit du endlich vernünftig angezogen bist. Und ich glaube, wer sich noch an die anderen Predigten erinnern kann, dieses Wort weiß, ich glaube, das ist nicht von ungefähr, dass Jesus da auch die Verbindung, die Brücke bauen möchte zu dem weißen Kleid, was Jesus eben schenken möchte in der Gerechtigkeit, die er all denen anbietet, die am Kreuz ihr neues Leben in ihm finden. Und die einmal mit solchen weißen Kleidern angezogen sein werden vor dem Thron Gottes. Es geht noch, wird noch besser. Augensalbe will ich dir geben, damit sie wieder geistlich sehen können. Augensalbe in einer Stadt, wo gerade die Augenklinik Top-Niveau hatte und die phrygischen Pulver weltberühmt waren zu der Zeit. Ich bin es, der dich wieder sehen lassen kann. Der dir wieder die Augen öffnet für die Realität und Wahrheit. Das alles sollen sie von ihm kaufen, steht im Text. Ist euch das aufgefallen? Ich glaube, hier ist ein anderes Bild ganz hilfreich, auch aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Jesaja. 55, die Verse 1 bis 3. Auf ihr Durstigen, alle, kommt zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euren Verdienst für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich und esst das Gute, und eure Seele labe sich am Fetten. Neigt euer Ohr und kommt zu mir. Hört, und eure Seele wird leben. Und ich will einen ewigen Bund mit euch schließen, getreu den unverbrüchlichen Gnaden erweisen an David. Es ist kein gewöhnlicher Kauf, den Jesus ihnen hier anbietet. Nur ohne Geld, nur die, die sich als bedürftig vor ihrem Gott erkennen, werden offen für Gottes freies und unverdientes Geschenk, was man sich eben nicht erarbeiten kann, nicht bezahlen kann mit seinem, was man eben hat. Die Rettung ist unverdientes Geschenk, und auch die Heiligung, das Leben mit Christus, ist etwas, was wir jeden Tag neu als unverdientes Geschenk aus seiner Hand nehmen dürfen. Wo es nicht darum geht, das eigene Portemonnaie jetzt aufzumachen und jeden Tag neu die frommen Leistungen vorzuweisen, dass man es auch verdient hat, Kind Gottes zu sein. Ja, Jesu Angebot beinhaltet eine Spur Ironie. Auf dem Bereich der Finanzen, der Textilindustrie und der Medizin waren die Laodicea marktführend weltweit. Aber es nutzt den Menschen nichts, auch nicht der Gemeinde, wenn sie ohne Jesus leben. Und die Gemeinde hat in ihrer Selbstherrlichkeit und Selbstgerechtigkeit den Blick für das Wesentliche verloren. Und Jesus macht deutlich, dass er strafen und zurechtweisen muss. Und hier ist der Gedanke der Erziehung. Er tut das, warum? Aus einem Grund, nachzulesen in Hebräer 12, Vers 6, aus einem einzigen Grund, weil er sie liebt. Wie ein Vater seine Kinder erziehen muss, und manche Erziehungsmaßnahmen sind nicht immer so, dass man die als Kind super toll findet und die Liebe des Vaters nur so daraus heraussprudelt. Aber das Motiv, wenn es denn so ist, das hoffen wir mal, ist die Liebe. Die Liebe des Vaters, die Liebe der Mutter. Jesus muss unter Umständen auch einmal harte Maßnahmen, harte Worte sprechen, erzieherisch eingreifen, weil er seine Gemeinde, weil er seine Kinder liebt. Also drei tolle Angebote, wo Jesus sagt, ich rate dir, kauf diese Dinge von mir. Es geht aber noch weiter. Sei nun eifrig und tue Buße. Diese Worte hören sich im ersten Moment auch nicht so toll an, aber hier ist Gnade pur. In ihrer Situation noch ein Angebot der Umkehr zu erhalten, ist ein unverdientes Geschenk. Verdient haben die Laodizäer das nicht. Aber der Herr kommt zu ihnen und sagt, kehrt um. Sei nun eifrig. Strebt danach, streckt euch danach aus, richtet euch neu auf mich aus. Lasst es euch etwas kosten im geistlichen Sinn des Wortes. Im Gegensatz zu ihrer bisherigen Haltung. Und hier können wir noch den Jesaja-Text etwas fortsetzen. Vers 7. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn. So wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Ist das denn nur ein Wort an Menschen, die Gott nicht kennen? Ich glaube, dieses Wort ist genauso eine Ansprache an Menschen, die ihren Glauben völlig lau, völlig gleichgültig leben. Die Gemeinde nicht mehr wichtig finden. Die meinen, ihre Jesus-Beziehung auch irgendwo leben zu können, ohne gemeinsam mit ihren Geschwistern. Die meinen, um eine Beziehung zu Jesus haben zu können, brauche ich nicht jeden Tag in der Bibel zu lesen. Das ist mir zu anstrengend. Der Gottlose und der lau geworden ist, verlasse seinen Weg. Er kehre um zu dem Herrn. Das ist so toll, dass gerade dieses Angebot nicht nur damals galt, als die Laodizäer dieses Sendschreiben bekamen. Das gilt immer noch. Jeden Tag, für jede Gemeinde, für jeden Menschen, über den der Name Gottes einst ausgesprochen worden ist in der Taufe. Da, wo wir lau geworden sind. Wo wir es nicht mehr so ernst nehmen mit den Dingen, die uns eigentlich ernst und wichtig sein sollten, weil sie von Gott und seinem Wort stammen. Wir sollten umkehren und uns von Jesus neu beleben lassen. Wir sollten zu einer neuen Entschiedenheit finden, zu sagen, ja klar, dir, Jesus, will ich folgen. Ich will nicht mehr zurück. Vergib mir, dass ich das so aus den Augen verloren habe. Eigentlich möchte ich nicht dieses Leben der Unverbindlichkeit, der Gleichgültigkeit, der falsch verstandenen Toleranz, des Individualismus, des Hin- und Herhinkens auf beiden Seiten. Ich will das nicht mehr leben, weil das auch viel zu anstrengend ist. Ich will deine Gnade neu in Anspruch nehmen. Ein weiteres gnädiges Angebot Jesu an seine Laodizäer und auch an uns. Umkehr und Vergebung ist möglich. Was für eine kleine, knappe und so wertvolle Aussage. Aber es kommen noch zwei Angebote. Die Mahlgemeinschaft oder Tischgemeinschaft. Habt ihr das auch gesehen? Dieser Text wird ja gerne evangelistisch genommen. Ich glaube nicht, dass er sich dafür eignet. Ich werde euch versuchen zu erklären, warum ich das meine. Schaut nochmal in den Text. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und das Abendbrot mit ihm essen und er mit mir. Jesus klopft hier nicht als auf der Reise sich befindender an irgendeine Tür des Herzens von einer Person, die ihn noch nicht kennt, um bei ihm Einzug zu halten. Hier klopft der Hausherr an. Eine schöne Parallele, aus Zeitgründen werde ich das jetzt nicht aufschlagen, aber schaut zu Hause mal Lukas 12 an. Da finden wir ein Gleichnis. Da geht es auch um einen Hausherrn, der zurückkommt. Und Jesus hat in dem Sendschreiben an die Gemeinde zu Sardes, glaube ich, war es, von diesem, ich komme wie ein Dieb in der Nacht, also bereit zu sein. Und so ist es eben auch mit dem Hausherr, der zurückkommt und hoffentlich dann die Knechte bereit findet, in einer freudig erwartenden Situation. Und nicht ein Leben führend, was sich eben nicht mit den Wertmaßstäben ihres Herrn und Hausherrn deckt. Er, dem keine Schlüssel fehlen, klopft an und lädt zur Mahlgemeinschaft ein. Aber zunächst, glaube ich, ist dieses warnende Klopfen als Tadel zu sehen. Sie sollen hoffentlich bereitwillig aufspringen und wie Knechte ihrem Herrn erwartungsvoll die Tür öffnen, denn er ist der Hausherr, der Besitzer. Und die Laodicea, auch das ist klar, können sein Kommen nicht dadurch verhindern, indem sie einfach sein Klopfen ignorieren, sondern wie sie auf seine Warnung reagieren werden, auf die Warnung des gesamten Textes, wird darüber entscheiden, ob sein Eintreten ihnen die Freude des Festmahls oder die Bloßstellung ihrer Schande bringen wird. Übrigens, das Wort Daipneo für Speisen wird im Neuen Testament sehr selten gebraucht, vor allem beim Herrenmahl und hier an dieser Stelle. Und es kann durchaus auch als Hinweis auf das Hochzeitsmahl des Lammes verstanden werden in Offenbarung 19, Vers 7. Aber gerade an dieser Stelle, wo es zunächst einmal um einen warnenden Tadel geht, dürfen wir auch die Gnade erkennen. Jesus will eigentlich mit uns, mit seiner Gemeinde Gemeinschaft leben. Tischgemeinschaft, Mahlgemeinschaft. Immer wieder neu, wenn wir Abendmahl feiern, heute mal nicht, aber wird das offenbar? Er möchte mit uns diese Art von Gemeinschaft teilen und wird sie einmal in einer ganz anderen Art und Weise in seinem Reich mit uns feiern werden. Ohne Masken, ohne jeder sein Gedeck da vor sich hertragend, in einer ganz anderen Intensität. Und darauf sehnt er sich schon heute, davon bin ich überzeugt und ich hoffe, wir auch. Aber wir sollten eben sensibel auf sein Klopfen sein und die Tür öffnen. Auch Christen kann es durchaus passieren, dass Jesus plötzlich außerhalb ihres Lebens steht und eigentlich anklopft, weil er der Eigentümer ist, der Hausherr. Und dann, als ob das nicht schon an Topping genug wäre, Throngemeinschaft wird uns hier angeboten und verheißen. Was für ein Angebot der Gnade Gottes. Setzt das bitte mal in Zusammenhang mit dem Gesamttext von einer Gemeinde, von dem es an einer anderen Stelle davor hieß, wenn da keine Änderung geschieht, werde ich dich aus meinem Mund herausspeien. Und jetzt sagt er hier, wer überwindet, wer im Glauben an mich lebt und Dinge verändern lässt durch meinen Geist, wer sich neu auf meine Gnade einlässt, dem werde ich geben, mit mir zu sitzen auf meinem Thron, mit mir zu herrschen. Also das ist mir, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mir zu hoch. Also mehr an Gnade geht nicht. Dass ich errettet bin, prima, preis den Herrn. Dass er mich durch ein Leben hindurchführt, mir hilft in der Heiligung zu wachsen, preis den Herrn. Aber dass ich einmal den Ausblick haben darf mit ihm, dem Schöpfer Himmels und der Erde, mit ihm, der für mich am Kreuz sein Blut gelassen hat, sein Leben gelassen hat, dass er sagt, du, ihr werdet mit mir herrschen. mit mir sitzen auf dem Thron. Das ist unglaublich. Im Zusammenhang des gesamten Schreibens ist dies kaum zu glauben, aber wahr. Denn auch dies sind Worte des treuen und zuverlässigen Zeugen, der Zuverlässigkeit in Person. Und so meine ich zumindest, und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen mitnehmen, zu erkennen, dass sich gerade die Gnade Gottes, die Gnade unseres Herrn, durch den ganzen Brief zieht und sie letztendlich im Angebot der Tisch- und Throngemeinschaft gipfelt. Und so lasst uns die Gnade Jesu auch für unser Leben, für dein persönliches Leben, aber vor allen Dingen auch für unser Leben als Gemeinschaft wieder ganz neu in Anspruch nehmen. Wir brauchen nichts anderes. Amen.